Der Börse Frankfurt Podcast. Börsennews und Know-how direkt von der Quelle.
Hallo und ganz herzlich willkommen zum heutigen Börse at Home, auf das ich mich sehr, sehr gefreut habe, weil ein hochspannendes Thema ansteht, nämlich der Energiemarkt, der uns ja alle beschäftigt, wenn wir, also jede, die mit Gas heizt, die Stromrechnung bezahlt, ist ja allein von den Preisen momentan beeindruckt. Wir gehen natürlich heute auf eine andere Ebene, haben einen ganz besonderen Gast, nämlich Daniel Ragge von der EEX, das ist die Europäische Energiebörse. Er wird sich gleich selbst nochmal vorstellen. Man wünsche Ihnen ganz spannende 30 Minuten mit dem Thema Strom, Gas, CO2 und übergebe an Daniel. Schön, dass du da bist.
Ja, Edda, herzlichen Dank. Freue mich auch sehr, heute zum Mittag dabei zu sein. Mein Name ist Daniel Ragge, ich verantworte bei der European Energy Exchange den Bereich Politik und Regulierung. Bin seit mittlerweile 15 Jahren dabei, lange Zeit davon auch in Brüssel unterwegs. Das Thema, um das es heute gehen soll, ist: Was ist los am Energiemarkt? Ein Blick in die Preisdynamik von Strom, Gas und CO2. Was ich heute mit Ihnen vorhabe, ich will Ihnen einen Einblick geben in die Preisbildung als solche. Wie sind dort die Zusammenhänge? Warum kommt es, dass der Gasmarkt so einen Einfluss hat auf den Strompreis? Wie hängt das zusammen? Welchen Einfluss hat der CO2-Preis? Das ist ein Thema, was ich heute mit Ihnen gerne besprechen möchte. Natürlich auch ein bisschen einen Blick zeigen, wie entwickeln sich denn die Märkte? Was können Sie momentan sehen bei uns an der Börse? Also ganz wichtig, keinerlei Analyse. Kein Blick in die Glaskugel, sondern einfach, was wird momentan gehandelt und zu welchem Preis. Ich denke, das ist auch ganz erhellend. Und da wir uns ja in einem sehr politischen Umfeld hier befinden und jetzt seit kurzem ja auch der Koalitionsvertrag vorliegt, vielleicht ein paar Punkte dazu. Was kann die Politik, was kann die Regulierung tun, beziehungsweise wie kann der Markt weiterentwickelt werden? Wie geht man, sage ich mal, auch mit dieser Situation, wie wir sie zurzeit haben, mit diesen hohen Strompreisen, wie geht man damit um? Also das ist so ein bisschen das Programm, was ich mir vorgenommen habe für die nächsten 25 Minuten. Fragen jederzeit sehr gerne. Edda, unterbrich mich dann einfach, wenn was reinkommt. Sonst gerne dann auch noch im Anschluss. Vielleicht nochmal ein paar Worte zur European Energy Exchange, damit Sie das auch verorten können. Die EEX ist eine Tochter der deutschen Börse, das heißt, wir sind Teil der deutschen Börsegruppe. Die EEX gibt es mittlerweile seit 2000. Es ist ein globales Unternehmen, das heißt, wir betreiben Märkte für Strom, für Gas, für CO2, aber auch für Fracht- und landwirtschaftliche Produkte, zum einen in Europa, aber auch darüber hinaus. Wir haben eine sehr starke Präsenz in Nordamerika, aber auch in Singapur, in Japan und in Neuseeland. Das heißt, wir können tatsächlich über globale Energiemärkte heute mit Ihnen sprechen. Der Ansatz der EEX ist, ich habe gerade die Energiemärkte alle aufgezählt, tatsächlich alles aus einer Hand. Das macht auch sehr viel Sinn, weil diese Märkte sehr stark miteinander verwoben und vernetzt sind. Wir sprechen dort auch in dem Zusammenhang öfter von der sogenannten Sektorenkopplung. Das heißt, ein sich gegenseitig bedingen. Und gerade wenn wir jetzt über Themen sprechen wie Elektrifizierung oder den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft, dann spielt der Strommarkt eine Rolle, da spielt der Gasmarkt eine Rolle, da spielt der CO2-Markt eine Rolle. Insofern eigentlich das perfekte Beispiel für Sektorenkopplung oder für Sektorenintegration über die Börse, über das, was wir hier machen. Das vielleicht mal kurz als Einstieg, bevor ich jetzt hier in diese erste Folie gehe. Was ich Ihnen eigentlich hier zeigen möchte, sind die Preisentwicklung für die nächsten Jahre beziehungsweise für die nächsten Monate. Das heißt, auf der linken Seite sehen Sie den Stromterminmarkt. Das ist also ein in erster Linie finanzieller Markt, an dem Sie sich gegen Strompreisrisiken für die nächsten bis zu 10 Jahre absichern können. Das sehen Sie auf der linken Seite. Auf der rechten Seite sehen Sie den Gasterminmarkt. Und insofern die Granulierung ist etwas unterschiedlich. Jeweils die oberen Kurven sind die Folgejahre, also bis ins Jahr 31 geht es da beim Strom und beim Gas bis ins Jahr 25. Und darunter sehen Sie jeweils beim Strom bis August nächsten Jahres und bei Gas bis Ende nächsten Jahres. Das sind die Preise, wie sie bei uns zurzeit gehandelt werden durch professionelle Trader. Das heißt, Normalsterbliche wie Sie und ich, wir sind dort an der Börse nicht direkt zugelassen. Das sind Firmen, die hier handeln. Also das sind Energieversorger, das sind Stadtwerke, das sind aber auch Banken, Broker, Hedgefonds. Es sind ganz viele unterschiedliche Interessen, die hier zusammenkommen. Und das ist auch gut so. Dadurch gibt es eine große Spannbreite unterschiedlicher Motivationen, eine der Voraussetzungen für einen liquiden Handel. Aber zurück zu den Kurven. Was Sie hier sehen, ist tatsächlich im Strom, ich bin jetzt auf der linken Seite, dass der Strompreis zwar immer wieder neue Höhen jetzt erreicht hat, aber auch wieder runtergeht. Ja, also wir sehen für die Folgejahre bis ins Jahr 31, dass der Preis wieder runtergeht auf 70 Euro. Das ist sehr lange hin. Das kann sich auch alles noch wieder ändern. Das kann noch tiefer runtergehen, das kann wieder auch höher gehen. Das ist sozusagen der Snapshot heute oder letzte Woche. Aber man kann halt sehen, dass die Erwartung durchaus ist, dass die Preise auch wieder heruntergehen. Und das Gleiche sehen Sie halt auch in der stärkeren Granulierung, sage ich mal, jahreszeitlich bedingt. Auch da gehen die Strompreise wieder runter. Und Sie sehen Ähnliches auf der rechten Seite beim DAS. Also, ja, wir haben hohe Strompreise, wir haben sehr hohe Gaspreise. Die korrelieren stark miteinander. Das ist eigentlich die Hauptmessage hier. Die korrelieren sehr stark miteinander. Warum das so ist, das erkläre ich gleich. Aber die Preise gehen auch wieder runter. Und jetzt vielleicht, was bedeutet denn das für uns als Endkunden? Ich sag mal, in Deutschland haben wir die gute Situation, dass, sag ich mal, der direkte Vertrag beziehungsweise die direkte Abhängigkeit von den Großhandelspreisen eher die Ausnahme ist. Das heißt, wenn die Strom- und Gaspreise an der Börse steigen, dann bedeutet das nicht für uns als Endkunden, dass auch sofort unsere Preise steigen für Gas und Strom. Aber natürlich zeitversetzt. Das mag selbstverständlich klingen, das ist aber in vielen Ländern Europas nicht der Fall. Das heißt, in Spanien zum Beispiel, auch in Frankreich, gibt es viele Verträge, die direkt auf den Großhandelsmarkt abzielen. Und das führt natürlich dazu, dass bei solchen hohen Preissprüngen, wie wir sie zurzeit im Gasbereich sehen, das unmittelbar auf den Endkunden durchschlägt. Und das ist natürlich sehr unangenehm. Hier haben wir tatsächlich eine Zwischenfunktion, nicht? Also der Energiehändler oder das Energieunternehmen, bei dem wir unseren Strom, unser Gas beziehen, der kauft langfristig ein, der hedgt, der hat möglicherweise schon Gas und Strom viel früher gekauft, als der Preis noch niedriger war. Das heißt, wir spüren nicht sofort die höheren Preise, aber natürlich langfristig dann doch auch wieder, weil die Preise an uns dann weitergegeben werden. Aber nochmal, halt nicht abrupt. Und dazu ist halt auch so ein Markt da, langfristige Absicherung, langfristiges Hedging für Unternehmen, die dann diese Kunden, die sie gehedgt haben, zu unterschiedlichen Preisen gekauft haben, dann weitergeben. Ein großer Vorteil, sage ich mal, wie wir das in Deutschland handhaben. So viel vielleicht mal kurz als Einstieg, wo wir uns momentan preislich befinden und wo die Reise hingeht. Jetzt gibt es viele Gründe und ich denke, Sie sind da auch als interessierte Leser und Börsenverfolger im Bilde, warum die Preise so gestiegen sind, wie sie gestiegen sind. Wir haben tatsächlich seit dem Ende der letzten Corona-Welle ein wirtschaftliches Wachstum, was nicht vorhergesehen war, tatsächlich auch eine neue Verbrauch, mehr Verbrauch dazu geführt hat, dass die Nachfrage gestiegen ist. Ein Preisfaktor. Ein zweiter Preisfaktor tatsächlich, dass wir in diesem Jahr weniger erneuerbaren Produktion hatten als in den letzten Jahren. Weniger Wind und weniger Solar. Das kann passieren. Dazu kommt auch, dass natürlich die Gasspeicher, vielleicht erinnern Sie sich an den letzten Winter, nicht wieder voll sind. Das heißt, dort auch sozusagen noch nicht aufgefüllt sind, aufgrund der starken Benutzung im letzten Winter. Und es führt einfach auch dazu, dass wir eine starke globale Nachfrage haben nach Energie, nach Gas natürlich vor allem in Form von LNG. Das heißt, Asien bietet dort auch hohe Preise mit und wir haben tatsächlich im Gasbereich, auch wenn es leitungsgebunden ist, einen Weltmarkt, also LNG. Der Tanker, wenn er in der Mitte des Atlantiks steht und sieht, dass es rechts teurer ist als links, fährt er dann nach rechts. Und das sind natürlich so hier Dynamiken, die sich dann auch durchschlagen hier auf die Preisentwicklung in Deutschland und in Europa. Und ganz sicher wichtig auch an der Stelle, es gibt keine Versorgungsengpässe. Das heißt, Angebot und Nachfrage sind gedeckt. Der Markt funktioniert, erfüllt insofern seine Funktion, aber natürlich bei sehr, sehr hohen Preisen. Das muss man einfach so sagen. Wie man das ändern kann oder was ein Mittel ist, wie man damit umgehen kann, dazu komme ich, wie gesagt, am Ende meines Vortrages. Gehen wir bitte mal auf die übernächste Folie. Sie sollten jetzt eine Preiskurve sehen, wiederum. Und das ist die Preiskurve vom Emissionshandel, vom CO2-Handel. Der CO2-Preis, der berühmte CO2-Preis, um den es jetzt auch ganz zentral im Koalitionsvertrag geht, um den es ganz zentral bei der Klimaschutzverhandlung COP26 in Edinburgh ging, in dem es auch ganz konkret geht im Green Deal auf EU-Ebene. Wenn Sie eine Folie haben wollen, was das alles zusammenfasst, dann haben Sie hier eine. Das ist nämlich der CO2-Preis und wie er sich entwickelt hat. Und ich habe jetzt gerade über den Gaspreis gesprochen, ich habe über den Strompreis gesprochen, jetzt spreche ich über den CO2-Preis. Und um dann zu erläutern, wie diese Preise miteinander zusammenhängen und warum sie sich gegenseitig bedingen und warum sie so relevant sind. Aber kurz zum ETS, zum Emissionshandel und zum CO2-Preis. Ich denke, was man wissen muss und was man verstanden haben muss, der CO2-Markt ist ein politisch getriebener Markt, eine politische Entscheidung. Die Entscheidung nämlich, dass man Umweltverschmutzung, dass man klimaschädliche Gase mit einem Preisschild versieht. Von allein wäre man sozusagen darauf nicht gekommen. Ja, das muss man einmal so festhalten. Insofern sind auch die Preisfaktoren in erster Linie politisch getrieben. Und genau diese Preisfaktoren, die sehen Sie jetzt hier abgetragen an dieser Kurve, angefangen im Januar 2018. Ich will jetzt gar nicht auf die einzelnen Faktoren eingehen. Ich will Ihnen nur erläutern, dass dort Abhängigkeiten bestehen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Februar 20, da gab es den ersten Covid-Lockdown. Führte unmittelbar dazu, dass die Nachfrage nachließ, dass weniger Strom verbraucht wurde, mithin weniger CO2 freigesetzt wurde, mithin mehr Zertifikate zur Verfügung standen, mithin der CO2-Preis gefallen ist. Ganz klare Abhängigkeitskette hier. Wie der Emissionshandel funktioniert im Detail, vielleicht ganz kurz nochmal. Es geht einfach darum, dass eine bestimmte Menge an CO2-Zertifikaten vergeben wird, und zwar in der Höhe, in der man CO2 tatsächlich auch einsparen wird. Das heißt, es gibt einen Reduktionspfad, den man erreichen möchte. Das ist die große Diskussion, ja, bis 2030 55% weniger. Und in der Höhe gibt man CO2-Zertifikate aus, sodass man genau dieses Ziel erreichen wird. Und dann wird, sage ich mal, diese Zertifikate an die Industrie vergeben. Und man kann sich dann entscheiden als Industrieunternehmen, entweder spart man das CO2 ein und verkauft das CO2-Zertifikat oder man spart kein CO2 ein und muss es dann kaufen. Dadurch wird sichergestellt, dass CO2 dort eingespart wird, wo es wirtschaftlich am meisten Sinn macht, am effizientesten ist. Das nur ganz kurz am Rande zur Funktionsweise des ETS. Aber hier nochmal die Message, die ich mitgeben möchte. Es ist ein stark politisch getriebenes Instrument. Und deswegen, wenn Sie immer in der Zeitung lesen, soll es jetzt 60 Euro sein, soll es 100 Euro sein, muss man sich immer klar machen, eigentlich gibt es keinen direkten Eingriff hier in das Preissignal. Was man ändern kann von Seiten der Politik, ist die Anzahl der Zertifikate. Man kann Zertifikate rausnehmen und man kann sie reingeben und damit sozusagen dann eine Preiswirkung entfalten. Aber es ist dem Markt überlassen, bei welchem Preis. Das ist eigentlich das Grundprinzip. Das heißt, diese ganzen Diskussionen, gibt es einen Mindestpreis, gibt es einen Maximalpreis, wie erreichen wir die 120 Euro, die gehen eigentlich ein wenig am Ziel vorbei, beziehungsweise dafür ist das ETS eigentlich nicht gemacht. Da gibt es natürlich dann Zwischentöne, aber das ist ein anderes Thema. Aber das sollte man im Hinterkopf behalten. So, und jetzt schlage ich den Bogen zu meinen anfänglichen Bemerkungen zu Gas.
Darf ich eine kurze Frage zu? Daniel?
Genau, an der Stelle.
Und zwar, werden diese Zertifikate zugeteilt, verschenkt oder werden die verkauft? Also wie kommen die in den Markt?
Ja, sehr gute Frage. Das ist teils, teils. Also, es gilt das Grundprinzip, dass diese Zertifikate verkauft werden. Das heißt, es gibt zweimal die Woche eine Auktionierung. Die findet für ganz Europa an der EEX in Leipzig statt. Das heißt, wir machen das für alle EU-Mitgliedstaaten. Und da werden im Auftrag der EU-Mitgliedstaaten die Zertifikate versteigert. Das ist der eine Weg. Dann gibt es aber Industriezweige, von denen man glaubt, dass sie, wenn sie die Zertifikate kaufen würden, gravierende Nachteile im weltweiten Wettbewerb hätten. Und das heißt, dass bestimmte Industriezweige, also zum Beispiel Stahl, energieintensive Industrien, Aluminium und dergleichen, die bekommen sogenannte freie Zuteilung. Das heißt, die kriegen die Zertifikate kostenlos zugeteilt. Das sind so die beiden Mechanismen, wie Zertifikate in den Handel kommen und wie Zertifikate verteilt werden. Gibt es noch eine Frage?
Super, danke. Nee, im Moment nicht. Ja.
Okay, und jetzt den Schlenker. Das absolute Ziel ist es ja, dass dieses CO2-Preissignal, ich sag mal ein bisschen übertrieben, all unser Lenken beeinflusst. All unser wirtschaftliches Handeln soll gelenkt werden durch den CO2-Preis. Das heißt, wir wollen Emissionen einsparen und der CO2-Handel soll dazu maßgeblich sein. Also, sei es nun im Gebäudesektor, sei es im Verkehrssektor, sei es im Energiesektor, im Industriesektor. Ja, wir reden ja viel und es gibt ja auch jetzt seit diesem Jahr einen Emissionshandel oder ein Emissionssystem, sage ich mal, für den Bereich Verkehr und Wärme. Auch dort sozusagen der CO2-Preis soll so hoch sein, dass fossile Brennträger unattraktiv werden und man stattdessen auf Strom oder andere Formen, zum Beispiel Wasserstoff, umsteigt, grünen Wasserstoff. Das ist ja das Ziel. Und interessanterweise ist aber gerade momentan eine ganz andere Situation, weil der Gaspreis ist so hoch, dass er noch sehr viel höher ist als der CO2-Preis. Das heißt, der Gaspreis ist momentan der Einflussfaktor Nummer eins für den Strompreis. Warum das so ist, gleich im Detail nochmal mehr. Aber ganz wichtig, der CO2-Preis soll das in Zukunft sein. Und ist es auch, sage ich mal, wenn der Gaspreis jetzt nicht gerade so hoch ist. Das war auch schon anders. Ja, wir hatten auch schon Zeiten, da war der CO2-Preis sehr viel niedriger. Jetzt ist er inzwischen höher. Er wird auch noch in Zukunft wahrscheinlich, wissen tun wir es nicht, aber wahrscheinlich weiter steigen. Das hängt, wie gesagt, davon ab, wie viele Zertifikate ausgegeben werden. Das kann reduziert werden. Das sind so die Fragen, die sich stellen. Aber ganz wichtig dabei ist, dass der CO2-Preis als solcher nicht in Frage gestellt wird. Das heißt, wenn Sie einführen eine Steuer, eine CO2-Steuer zum Beispiel, dann verlagert sich natürlich wieder die Preisbildung, beziehungsweise es werden Branchen ausgenommen, partizipieren hier nicht an der Preisbildung. Oder wir schaffen es nicht, dass auf EU-Ebene ein ETS, ein Emissionshandel für andere Bereiche außer Energie und Industrie etabliert werden. Ein Riesenthema zurzeit. Wird es einen Emissionshandel auf EU-Ebene für Verkehr und Wärme geben, so wie schon jetzt in Deutschland? Das sind die zentralen Weichenstellungen, die man jetzt eingehen muss, wenn man möchte, dass man marktwirtschaftlich, sage ich mal, Emissionen bepreist und dann dazu führend letztendlich Emissionen einspart. Ganz großer Knackpunkt, vielleicht auch nochmal ran. Ja, bitte.
Ja, hier hätte ich noch zwei direkte Fragen dazu. Gibt es diese CO2-Zertifikate weltweit oder nur in Europa, möchte jemand wissen?
Ja, sehr gute Frage. Ich hatte es anfangs erwähnt, es gab die COP jetzt vor 2 Wochen, also die Weltklimakonferenz, und da war genau das Thema. Ja, also ja, Antwort, es gibt weltweit Emissionshandelssysteme, sogar China hat jetzt seit diesem Jahr ein Emissionshandelssystem. Es gibt auch in den USA, obwohl sie ja jetzt wieder Mitglied des Kyoto-Protokolls sind, aber es gibt in Kalifornien ein großes Emissionshandelssystem. Es gibt Überlegungen in anderen Ländern. Das heißt, ich würde behaupten, dass Emissionshandelssysteme weltweit auf dem Vormarsch sind. Und das große Thema bei der COP, bei der Klimaverhandlung in diesem Jahr war, wie können wir diese weltweiten CO2-Bepreisungen, wie können wir die miteinander verbinden? Weil letztendlich ist es egal, wo die Emission freigesetzt wird, und können wir tatsächlich die Systeme miteinander verbinden? Ich glaube, das ist eine der zentralen Fragen für die Zukunft.
Und da direkt im Anschluss vielleicht sogar eine Vorfrage: Wer hat die CO2-Zertifikate denn erstmals auf den Markt gebracht?
Ja, da muss ich mal nachdenken. Also wie das immer so ist, es gibt viele Väter und Mütter dieses Systems, wenn das die Frage ist. Also wer das Emissionshandelssystem erfunden hat, wer es auf den Markt bringt, das ist ganz klar, nicht? Also die Mitgliedstaaten sind die originären Emittenten, die die Zertifikate verkaufen über die Börse, also versteigern in dem Fall. Also das wäre ein Teil der Antwort. Aber wenn die Frage ist, wer hat es erfunden? Also ich bilde mir ein, das kommt tatsächlich von der EU. Es ist tatsächlich etwas, was die EU erfunden hat, maßgeblich auch auf den Weg gebracht hat und was inzwischen viele andere Länder weltweit nachmachen und versuchen, nicht nochmal die gleichen Fehler zu machen. Und das ist ja sehr positiv. Soweit erstmal.
Super, danke.
Genau, also ich habe jetzt erläutert CO2, ich habe den Impact von CO2-Preisen auf Strom und Gas erläutert, den Impact von Gas auf Strom, dass diese drei Märkte stark zusammenhängen und insofern auch, wir hatten es anfangs, miteinander korrelieren. Das ist Ausdruck dieser Sektorenkopplung. Wenn man dem Ganzen eine Überschrift geben möchte, dann ist das Sektorenkopplung. Ja, bisschen abstrakt, aber das bringt es eigentlich auf den Punkt. Das CO2-Preissignal hat Einfluss auf den Gas, auf den Strompreis, führt dazu, dass wir CO2 einsparen, Elektrizität aus grüner Energie nutzen, Gas möglicherweise als Übergangstechnologie sehen, dann aber später gegebenenfalls zu Wasserstoff, zu grünem Wasserstoff umsteigen. Das alles ist Sektorenkopplung, Grundvoraussetzung, ein starkes CO2-Preissignal. So, jetzt diese Zusammenhänge habe ich erläutert und jetzt wollte ich kurz nochmal einsteigen, ein bisschen in die Technik der Preisbildung. Wie kommt denn das, wenn man jetzt mal reinzoomt, wie kommt denn das? Wie kommt denn das? Ich fange mal platt an. Warum gibt es denn keinen Preis für grünen Strom, für Nuklearstrom und für Strom aus Gas? Warum gibt es denn nicht drei unterschiedliche Strompreise? Die Antwort darauf ist, Strom ist ein homogenes Gut. Man sieht dem Gut Strom nicht an, aus welcher Quelle es kommt. Das ist mal die eine Antwort auf diese Frage. Zum anderen ist es tatsächlich so, dass man diese Preissignale braucht, um Anreiz zu schaffen, in Kraftwerkskapazitäten zu investieren. Also, wenn Sie jetzt so hohe Preise haben am Strommarkt, dann bedeutet das natürlich zum einen, dass Energieträger, die günstig sind, davon profitieren. Nehmen Sie mal die Erneuerbaren, die haben sehr geringe Produktionskosten. Ja, mal platt gesagt, Wind und Solar sind umsonst. Das heißt, wenn der Strompreis bei 180 Euro liegt, die Megawattstunde, dann haben Sie ja natürlich eine ordentliche Gewinnspanne. Und die Erneuerbaren wirtschaften in dem Moment einen guten Gewinn. Gewinn wiederum, den Sie einsetzen können für weitere Investitionen. Nehmen Sie aber das Gaskraftwerk, was in diesem Moment produziert, das hat hohe Einkaufskosten. Das Gas ist nicht günstig. Das heißt, die können gerade so ihren Gewinn decken. Aber sie decken ihn. Und sie sind am Markt aktiv. Das heißt, sie fördern zum einen, dass andere Energieträger höhere Gewinnspannen haben, dadurch auch wieder rentabel sind. Und sie erwirtschaften selber einen Gewinn, weil sie selber überhaupt erstmal in Anspruch genommen werden, weil tatsächlich die Versorgungslage derart ist, dass es Gas braucht. Das heißt, es macht keinen Sinn, diese beiden Dinge voneinander zu trennen. Wir sprechen hier technisch von der sogenannten grenzkostenbasierten Preisbildung. Klingt kompliziert, sagt aber letztendlich nur aus, das letzte am Netz hängende Kraftwerk, was unseren Bedarf deckt, das setzt den Preis, den sogenannten Einheitspreis. Und damit sind wir auch sehr gut gefahren. Und das ist auch letztendlich jetzt bestätigt worden. Sie können sich vorstellen, dass das immer mal wieder auch kritisiert wird, gerade in diesen jetzigen Situationen. Wie kann es sein, Erneuerbare sind so günstig, trotzdem so hohe Preise, weil sie tatsächlich hier ein homogenes Gut haben und diese Investitionsanreize brauchen auf beiden Seiten. Weil die Strompreise können ja auch wieder runtergehen. Das heißt, die Gewinnmargen nehmen wieder ab. Das ist eigentlich so der zentrale Zusammenhang. Und Edda, wie viel Zeit habe ich noch?
Du hast noch, wenn du noch ein paar Minuten auf jeden Fall, und wir haben ja auch noch eine Reihe Fragen.
Okay, dann ich würde sozusagen an der Stelle einen Cut machen und dann mein Abschluss wäre dann tatsächlich nochmal zu den politischen Schlussfolgerungen, die man aus diesen Überlegungen hier ziehen kann und was vielleicht auch schon im Koalitionsvertrag zu finden ist. Das wäre dann so mein abschließendes Kapitel, aber wenn jetzt erstmal Fragen sind, dann würde ich die erstmal nehmen.
Ja. Weil die jetzt auch an der Stelle gut passen, weil hier geht es auch um den CO2-Preis. Dann möchte jemand wissen, ob der weltweit gleich ist. Das wäre doch entscheidend.
Ja, das ist tatsächlich entscheidend. Bisher gibt es dort Unterschiede zwischen den einzelnen Preisen weltweit. Das hängt ganz entscheidend davon ab, wie viel CO2-Zertifikate in den Markt gegeben werden, in Abhängigkeit zum Ziel. Na, wie viel möchte man reduzieren an CO2 und wie viel gibt man dann in den Markt? Und das führt zu unterschiedlichen CO2-Preisen weltweit, weil die Regionen das unterschiedlich handhaben. Positiv in der EU gibt es für den Bereich Energie und Industrie einen CO2-Preis. Also ein ganz wichtiger Punkt, Stichwort Wettbewerbsfähigkeit. Ja, wenn die unterschiedlich werden, dann gibt's hier massive Wettbewerbsprobleme. Und vielleicht an der Stelle, weil Sie es ansprechen, das Stichwort ist hier Level Playing Field. Und wie können wir sicherstellen, dass die europäische Wirtschaft keinen Nachteil daraus hat, wenn sie einen hohen CO2-Preis zahlt? Da gibt es viele Diskussionen. Da gibt es auch Diskussionen, wie kann man Importe von außerhalb der EU mit einem CO2-Preis versehen. Das ist der sogenannte Carbon Border Adjustment Mechanism. Viele, viele Fragezeichen. Nicht einfach. Das heißt, einfacher ist es schon, wenn es überall einen CO2-Preismechanismus gäbe. Und ich verstehe die EU auch in die Richtung. Ja, man droht, man versucht halt, die Unternehmen in der EU auch zu schützen, indem man halt auf Importe CO2-Preise erheben möchte in der Zukunft. Letztendlich einfacher ist es uns doch allen, wenn es weltweit CO2-Preise gibt.
Dann möchte jemand wissen, was passiert mit den Zertifikaten der deutschen Stromerzeuger, wenn der Kohleausstieg vorgezogen wird?
Ja, sehr gute Frage. Wir reden ja viel über das Ausstiegsdatum. Ist es 2038, ist es 2030? Ich habe jetzt auch nicht die Kristallkugel hier vor mir stehen. Mein Tipp wäre, dass wir marktbedingt einen Kohleausstieg schon bis 2030 sehen. Allein deswegen, weil der CO2-Preis in den nächsten Jahren steigen wird und damit die Kohleverstromung unattraktiver wird. Hängt natürlich entscheidend davon ab, wie viel Erneuerbare wir haben. Wenn es das Kohlekraftwerk braucht, um die Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten, um die Nachfrage zu decken, dann wird es auch weiterhin Kohleverstromung geben. Aber wenn wir es schaffen, sag ich mal, das zu ersetzen durch Erneuerbare, dann werden wir einen früheren Ausstieg sehen, weil allein die CO2-Verstromung, die Verstromung von Kohle so teuer sein wird. Und zu der Frage, was passiert mit den Zertifikaten, die bekommen ja eine bestimmte Anzahl an Zertifikaten zugeteilt, beziehungsweise wird das versteigert an diese Unternehmen und diese Menge nimmt natürlich auch sukzessive ab. Das heißt, am Ende wird man dann sehen, wie viele Zertifikate noch übrig sind und wie viel die Unternehmen noch haben.
Danke. Und dann ist noch eine Frage auch zu den Zertifikaten, wie so Zertifikate gestaltet sind. Die müssten doch eigentlich nach einer bestimmten Zeit auslaufen, weil man immer weniger emittieren sollte, um die Ziele zu erreichen. Oder ist ein Zertifikat mit einer gewissen Menge verbunden direkt zur Emission?
Genau. Sie müssen einmal im Jahr nachweisen, ob die emittierte Menge gedeckt ist durch die Zertifikate, die Sie erworben haben. Macht ihm üblicherweise der TÜV, der kontrolliert dann, was haben Sie tatsächlich dort an Emissionen freigesetzt. Dann gibt es ein Konto bei der Deutschen Emissionshandelsstelle. Da speichern, da legen Sie die Zertifikate ab und das muss dann ein Match ergeben. Da gibt es kein Match, das heißt, die haben zu wenige Zertifikate auf ihrem Konto. Dann gibt es sozusagen Bußgelder, aber das ist eher die Ausnahme. Sie haben ja die Möglichkeit, Zertifikate zu kaufen und zu verkaufen. Das heißt, Sie sollten in der Lage sein, tatsächlich Ihren Ausstoß dann auch mit CO2-Zertifikaten zu belegen oder zu finanzieren.
Und ich habe dann quasi ein Zertifikat verbrieft oder sagen wir mal Zertifikaten, eine genau. Bestimmte Menge quasi. Und ich muss dann einfach mehr Zertifikate kaufen, wenn ich mehr ausstoße.
Genau, ein Zertifikat erlaubt es, ein Zertifikat erlaubt es, eine Tonne CO2 zu emissionieren. Das ist die Währung, in der wir hier handeln.
Danke. Dann zwei Nachfragen zu konkreten Preissachen, die du gesagt hattest. Das eine war mit den erneuerbaren Energien, warum die so günstig seien. Denn sie fallen doch bei fehlendem Wind und Sonne in der Stromerzeugung aus.
Ja. Ja, sehr guter Punkt. Ein Windrad zu bauen, ein Solarpanel zu bauen, Also die Installationskosten, die sind natürlich da, die bestehen. Aber wenn Sie am Strommarkt aktiv sind, das heißt, über die Zeit müssen Sie abschreiben, reinholen. Aber wenn Sie am Strommarkt selber Ihren Strom verkaufen, dann zählt dort tatsächlich die Erzeugungskosten. Und die Erzeugungskosten, also wie viel kostet der Strom in der Erzeugung in dieser Stunde? Und da können Sie sich vorstellen, bei Gas wird dieser Preis getrieben durch den Einkauf an Gas oder bei Kohle die Kohle oder bei Kernkraft, zu welchem Preis Sie das Uranium gekauft haben. Und das ist bei Solar und Wind sehr gering. Das heißt, wir haben sehr, sehr geringe Gestehungskosten. Die sind nicht null, aber auch nicht sehr hoch. Das heißt, so ein Stromerzeuger aus Wind und Solar kann jederzeit immer eigentlich verkaufen. Aber, und da sprechen Sie den zweiten Punkt an, nur wenn die Sonne scheint und wenn der Wind weht. Wenn dem nicht so ist, wir sprechen von der sogenannten Dunkelflaute, dann braucht es andere Energieträger, die dort einspringen. Und dafür braucht es dann halt zum Beispiel flexible Gaskraftwerke. Das heißt, Erneuerbare selber können sehr günstig produzieren, aber wenn Sie das Gesamtbild dann sehen und wenn Sie dann auf Ihre Endkundenrechnung gucken, so wie jetzt vielleicht in den nächsten Monaten, dann haben Sie höhere Preise, weil tatsächlich da Gas und andere Energieträger durchschlagen, um halt den Bedarf zu decken. Das ist die Dynamik, die dahinter steht. Weiteres kann ich dazu gleich noch sagen.
Dann kommt noch mal eine Frage, warum haben wir Deutsche den höchsten Strompreis in der ganzen EU?
Das liegt daran, dass wir in Deutschland die höchsten Steuern und Abgaben haben. Es ist immer sehr erhellend, das ist, wenn ich das aufzeige. Es gibt eine Folie, da sehen Sie, es gibt einen Chart, da kann man sehen, wie die Großhandelspreise sind in Deutschland. Das sind die niedrigsten bzw. zweitniedrigsten in ganz Deutschland, in ganz Europa. Das heißt, Großhandelspreise, das sind die Preise, die bei uns an der EEX gehandelt werden. Ja, der reine Energieträger oder nur Strom, nur Gas. Da gehören wir zu den geringsten, wenn nicht die geringsten in Europa. Wenn Sie dann daneben die Staffelung legen, wie sind denn die Endkundenpreise, da sind wir am anderen Ende und gehören zu den teuersten in ganz Europa. Und das liegt daran, dass Steuern und Abgaben einen derart gravierenden Teil einnehmen. Und da greife ich vielleicht kurz mal vorne weg. Das ist ja ein zentraler Aspekt der neuen Koalition. Etwas, was alle Parteien unisono gefordert haben. Die Abschaffung der EEG-Umlage. Das heißt, die Abschaffung der Förderung von Erneuerbaren über die Stromrechnung. Natürlich wird die weiter gefördert, die Erneuerbaren, aber nicht mehr dann über unsere Stromrechnung, über die sogenannte EEG-Umlage, sondern dann direkt aus dem Haushalt. Und vielleicht nochmal ein Punkt, nochmal zur Dunkelflaute. Wie kommt es, ja, dass zum einen die Erneuerbaren so günstig sind, aber dann doch wieder so teuer? Das ist ja genau das. Ja, wenn Erneuerbare halt nicht produzieren, dann haben sie ein hohes Delta. Und dieses Delta muss dann durch andere Energieträger finanziert werden. Und da haben Sie dann halt auch in dem Zusammenhang höhere EEG-Umlagen. Ja?
Danke dafür. Das waren jetzt erstmal zu dem Themenkomplex die Fragen. Die anderen gebe ich dir dann am Schluss weiter.
Okay, dann würde ich, ja, bleiben wir doch bei der Folie. Und ich erzähle noch kurz was zum Koalitionsvertrag. Und zu den Punkten, die dort aufgegriffen worden sind. Ganz entscheidend kommt es jetzt an, tatsächlich diese Abhängigkeit, die wir dort von Gas haben, wie auch immer die zu bewerten ist, auch die politischen Umstände werden ja durchaus sehr unterschiedlich bewertet, die Abhängigkeit von Russland. Wie dem auch sei, ich denke, alle sind sich einig, die Koalitionspartner, dass es einen massiven Ausbau braucht an Erneuerbaren, um, sag ich mal, diese Abhängigkeit zu verringern und halt auch einen positiven Einfluss zu haben auf die Preise. Das ist das eine. Dazu braucht es in erster Linie Fläche, Genehmigung, Akzeptanz. Das ist der klassische Dreiklang. Fläche, Genehmigung, Akzeptanz. Alles dicke Bretter. Aber da hat man sich jetzt, wie ich das sehe, sehr viel vorgenommen. Man möchte vor allem die Genehmigungsverfahren deutlich beschleunigen. Als zweiten Punkt ist die Flexibilität. Wir hatten es heute auch schon mehrfach angesprochen. Erneuerbare gibt es halt nicht immer. Das heißt, es braucht Speicher. Ja, Batteriespeicher sind eher noch am Anfang. Man kann über Pumpspeicher nachdenken. Ganz wichtig in dem Zusammenhang ist, dass die Verbrauchsseite flexibler agieren kann. Also kann ich meine Anlage heute mal abschalten? Brauche ich den Strom heute wirklich? Das sind so Fragen, die muss man weiter sich angucken. Wie können wir das Ganze flexibilisieren? Es kommt ganz entscheidend auf den EU-Binnenmarkt an. Ja, wir sind keine Insel in Deutschland. Wir sind eng vermascht mit unseren europäischen Nachbarn. Wie können wir auf deren Speicher gegebenenfalls zurückgreifen? Wie können wir gemeinschaftlich für Versorgungssicherheit in Europa sorgen? Da gibt es viele Punkte. Stichwort Leitungsausbau. Riesenthema. Ein weiteres großes Thema ist tatsächlich, dass man die Erneuerbaren noch besser in den Markt integriert, langfristige Verträge dort auch möglich sind, refinanzierbar möglich ist. Aus unserer Sicht ganz entscheidend, als Börse ganz entscheidend ist, dass man die Förderung für Erneuerbare abbaut. Ich habe gerade erläutert, die EEG-Umlage ist schon mal ein wichtiger Schritt, wenn man die abschafft. Dadurch werden, sage ich mal, die Kosten für uns als Energieverbraucher geringer. Kommen natürlich an anderer Stelle wieder zutage im Haushalt, aber es gibt doch ein deutliches Signal. Ja, wenn die Preise günstig sind an Großhandel, dann werden die auch mehr durchgereicht an den Endkunden, weil einfach die Steuern- und Abgabenlast weniger wird, wenn die EEG-Umlage umfällt. Das ist ein ganz entscheidender Aspekt und insofern Erneuerbare können in den Markt integriert werden. Ich habe von der großen Gewinnspanne erzählt, die momentan besteht. Ich denke, da ist Musik drin und die Erneuerbaren können sich refinanzieren, können sich neu investieren und wir können grundsätzlich auch die Förderung von Erneuerbaren auslaufen lassen, zumindest was die Technologien angeht, die marktreif sind. Es gibt natürlich immer noch Bereiche, die neu sind, die müssen unterstützt werden, aber im Großen und Ganzen sind Erneuerbare im Markt angekommen. Kommen noch gerade zur rechten Zeit da jetzt, wo Kohle und andere Kraftwerke das Feld verlassen. Genau, das waren eigentlich so genau die Themen, beziehungsweise ein Thema, was vielleicht Ihnen nicht so geläufig ist, aber was immer, denke ich, uns klar sein sollte, wir leben in Deutschland in einer Preiszone. Das heißt, Sie haben einen Preis im Großhandel, egal ob Sie in Nordfriesland leben oder in Oberammergau, das ist ein Preis. Und dabei sollte es auch bleiben. Grundvoraussetzung dafür ist, dass wir die Netze haben. Wenn wir keine Netze in Deutschland haben, die Netze nicht ausbauen, dann verfällt das und wir haben unterschiedliche Preiszonen im Sinne der gleichen wirtschaftlichen Bedingungen und Rahmenbedingungen für alle wäre das der falsche Schritt. Insofern ganz wichtig der Leitungsausbau mit den ganzen Problemen, die daran hängen. Natürlich, und das habe ich heute jetzt nicht so thematisiert, aber das ganze Thema Akzeptanz. Akzeptanz braucht es für Windräder, Akzeptanz braucht es für Leitungen. Das sind alles riesige Bretter, die muss die Politik jetzt in den nächsten Jahren umsetzen. Vielleicht soweit erstmal.
Prima, danke. Ich habe mal so eine Frage hier, die ich beantworten kann, und zwar, ob man als Privatperson CO2-Zertifikate handeln kann. Ja, es gibt 4 Zertifikate von der Société Générale an der Frankfurter Zertifikatebörse, 2 Tracker ohne Laufzeitbegrenzung, also 1:1 lineare und sogar 2-Faktor-Zertifikate. Und die Société Générale hat in der Tat auch letzten Donnerstag für diese Zertifikate einen Preis bekommen als ein Zertifikate-Award für 2021. Also Sie können einfach mal auf börsefrankfurt.de CO2 oben in die Suche eingeben und dann bekommen Sie alle 4 auch direkt aufgelistet. Und jetzt im Moment habe ich eigentlich sonst keine Fragen mehr. Also wenn Sie jetzt noch eine Frage haben an Daniel, der uns ganz hervorragend erklärt hat, wie CO2-Preise entstehen, dann ist genau jetzt der Moment. Sieht aber nicht so aus. Lieber Daniel, vielen, vielen Dank für die sehr interessante Session heute. Und allen anderen Programmhinweis für nächsten Montag. Da ist Christoph Schlienkamp, ein Portfolio-Manager bei uns. Und er erklärt, wie man Bilanzen liest für Einsteiger. Wird ganz handfest. Und tatsächlich, das ist deutlich einfacher, als man das so beim ersten Blick denkt. Danke dir, Daniel, dass du da warst.
Sehr, sehr gerne. Wenn Sie den CO2-Preis oder den Strompreis oder den Gaspreis aktuell, stundenaktuell verfolgen wollen, dann gehen Sie doch auf die Seite www.ex.com. Da haben Sie alle Informationen, die Sie brauchen.
Danke. Ich schicke auch eure Website nochmal mit in der Mail. Und jetzt kommt doch noch eine Frage, warum denn der Gaspreis der Treiber sei. Ein Momentchen haben wir noch. Vielleicht magst du die gerade noch beantworten.
Ja, sehr gerne. Der Gaspreis ist deswegen der Treiber, weil das Gaskraftwerk letztendlich gebraucht wird, um den Bedarf zu decken. Das heißt, Sie müssen sich das vorstellen, dass Sie an der Börse handeln Erneuerbare, handeln Kohle, handeln zurzeit auch Kernkraft natürlich. Die handeln alle und geben alle ihre Gebote an der Börse ein. Und zwar in der Höhe ihrer Erzeugungskosten. Das heißt, die gucken, wie teuer ist die Kohle, wie teuer ist das Uranium. Erneuerbare hatte ich jetzt ausgeführt, haben sehr geringe Gestehungskosten. Und dann wird geguckt, wie hoch das ist die Nachfrage. Und wenn am Ende des Tages dann noch nicht die Nachfrage durch diese Energieträger gedeckt wird, dann kommt das nächst teure Kraftwerk. Und das ist zurzeit das Gaskraftwerk. Das heißt, wir haben eine Konstellation aus gestiegener Nachfrage. Das heißt, es braucht Gaskraftwerke, um den Bedarf zu decken. Das ist oft nicht der Fall. Ja, im Sommer zum Beispiel bei starkem Wind und starker Sonneneinstrahlung brauchen die Gaskraftwerke nur ganz vereinzelt mal für eine einzelne Stunde. In dem Fall haben wir zurzeit halt nicht. Das heißt, sie brauchen das Gaskraftwerk, um den Bedarf zu decken. Und Gas ist momentan einfach mal sehr teuer aufgrund der weltweiten Situation. Und dadurch kommt es dann, dass das Gaskraftwerk unmittelbar durchschlägt und zu diesen hohen Preisen am Markt führt.
Danke dafür. Und dann jetzt eine letzte Frage, auch in dem Kontext, ob Steinkohle jetzt bereits aus dem Markt wäre oder ob die noch tatsächlich als Energieträger mit in dieser Preiskette ist.
Ja, das ist halt das Krasse, nicht? Die sind natürlich mit drin, weil Steinkohle deutlich günstiger ist und trotz Zertifikaten. Wir haben ja zu Anfang gesehen, dass die Zertifikatpreise gestiegen sind, aber trotz hoher Zertifikatpreise ist die Kohle natürlich voll drin. Das heißt, da hat sozusagen im Moment der CO2-Preis keine Impulse. Ich habe als Leute das im langfristigen Gesamtbild natürlich CO2-Zertifikate abgebaut und Zertifikate eingespart werden. Aber zurzeit, wenn der Gaspreis den CO2-Preis überflügelt, sag ich mal, dann kommen auch andere Kraftwerke zum Zug.
Spannend. Danke dir, Daniel, für diese Erläuterung. Ich habe ziemlich viel gelernt auch heute und allen anderen hier bis zum nächsten Mal. Schlusswort an dich, Daniel.
Tschüss. Ja, hat mir Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.
Der Börse Frankfurt Podcast. Zum Abonnieren fast überall, wo es Podcasts gibt.